Es ist der 23. November 2021. Wir haben den Moment fertig geschaut und jetzt treffen wir uns ein weiteres Mal unter den frischen Eindrücken gleich am ersten Tag der Veröffentlichung von Masters of the Universe Revelation. Und was war da schon wieder los, Dida?
Hallo Olli. Ja, hallo du, ich bin noch voll gehypt. Wie du gesagt hast, wir haben die gesamte zweite Hälfte der ersten Staffel von Masters of the Universe Revelation gebinged und uns auch überlegt, was wir hier reviewen wollen. Das war anstrengend, muss ich sagen, aber es war absolut der Mühe wert, weil, wie du schon gesagt hast, es ist so einiges passiert und es war wirklich eine wahnsinnig krasse Story, die da erzählt wurde.
Auf jeden Fall. Und damit wir nicht vollkommen Banane jetzt bald sind im Kopf, starten wir gleich los nach diesen vielen Eindrücken. Versuchen es in einer guten Stunde unter den Hut zu bekommen für euch, für die Machtschädel-Fans. Also,
genau. Dida. Eine kurze Spoilerwarnung, also für alle, die unbedingt die Serie noch nicht geschaut haben, bitte unbedingt vorher schauen. Denn wir werden natürlich einige Dinge verraten, die man sich am besten vorher selbst ansieht. Und noch eine Empfehlung. Also ich habe die Serie auf Englisch geschaut. Aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. Die Stimmen von Mark Hamill als Skeletor und die Stimme von Man-at-Arms. Wie heißt der? Liam Cunningham? Und Lena Hardy als Evelyn. Die sind einfach wirklich Wahnsinn. Und Olli, an alle unsere Machtschädel-Hörspiel-Fans, denen möchte ich sagen, also der Mark Hamill, der ist für mich nahezu schon auf Augenhöhe mit Peter Passetti als Skeletor. Der bringt eine Mischung aus Wahnsinn und Evil rein in die Stimme. Das ist wunderbar.
Das finde ich auch. Das macht er wirklich ganz, ganz spitzenmäßig. Ich habe es dieses Mal gemischt. Ich habe mir die ersten zwei Folgen auf Deutsch angesehen und die dritte, da war dann die deutsche Synchronspur verschoben. Ich weiß nicht genau, wie es euch da draußen gegangen ist, würde mich sehr interessieren. Vielleicht lässt ihr da einen Kommentar auf YouTube oder schreibt es uns auf Instagram oder so da, weil ob das nur bei mir so war oder ob das allgemein so war, dass die Synchronspur verschoben war. Ansonsten muss ich sagen, auch die deutsche Synchronisation auch wieder sehr, sehr gut. Das Skeletor hier ja auch toll, habe ich beim ersten Mal, beim Review vom ersten Teil schon gesagt, dass ich mit dem Chrissy gemacht habe, dass der Skeletor ja von dem Sprecher von Hör mal, wer da hämmert, von Al Boland gesprochen wird und auch vom Otto, vom Busfahrer. Aber ein dritter ist mir jetzt auch noch eingefallen für die, die Cheers kennen, der Postler, der Cliff, glaube ich, heißt er. Der hat auch dieselbe Stimme. Das vorweg. So, aber jetzt starten wir rein. Es war wieder das Intro mit dem Comic, Dieter.
Ja, genau.
Wie hast du das gefunden?
Ja, wunderbar. Also wie schon in der ersten Folge von der ersten Hälfte der Staffel diese Einführung in Eternia mit dieser Comic-Nostalgie mit den Mattel-Figuren. Das kannte man schon, war aber wieder mal wunderschön anzusehen und bringt einen in diese wunderbare Stimmung, ich sag mal, zwischen Nostalgie und spannender Erwartung, was denn jetzt Neues kommen wird in dieser Serie.
Genau. Ganz meine Meinung. Und das Intro war diesmal auch stark an den Film Nation Cartoon angelehnt. Eine Stimme aus dem Off hat ja gesagt, only four others know their secret. Oder know the secret. Und dieses Mal Four Others, also inklusive Cringer, weil das ist bei der Film Nation, sagt er, this is Cringer, my fearless friend. Und dann verwandelt ihn das Zauberschwert in Battlecat. Also von daher sind es da drei. Aber interessant ist, dass sie das gebracht haben für mich, weil es ja im ersten Teil von der Serie oder von der Staffel ja eigentlich offenbart wird schon, dass viel, viel mehr das Geheimnis wissen. Also weiß auch nicht, hat nicht perfekt zusammengepasst, aber kann man so machen. Ich meine, ich finde es trotzdem geil.
Zumindest aber, ist es eine Aufwertung von Cringer, der ja auch in dieser Serie wirklich eine wichtige Rolle spielt, wichtiger als wie in den Film Nation Cartoons. So viel schon mal vorweg. Aber ja, gut beobachtet natürlich. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, aber stimmt, ja, er ist einer von den Vieren und nicht der kleine Schmusekater, der einfach Beiwerk ist. Super.
So.
Gut, Dieter,
Ja,
Folge 1, ja.
die erste Folge. Also, worum geht es denn da?
Entzweigerissen heißt sie. Das möchte ich hier an der Stelle noch einfügen.
Dann sage ich immer den englischen Titel. Sie heißt nämlich Cleaved in Twain auf Englisch. Ja, und es beginnt mal mit einem sehr jungen Duncan, also der junge Man at Arms, der mit der Zauberin gerade die, ja, wo die Origin von Teela erklärt wird. Teela ist sozusagen das Baby von den Zweien, möchte man hier vermuten. Und ja, die Mutter, die zukünftige Sorceress, verabschiedet sich noch von ihrem Baby, denn sie, ja, muss ihre Pflicht wahrnehmen als Sorceress von Castle Grayskull, und man wird darauf schon mal vorbereitet, ja, wie Teela dann später damit umgeht. Gleichzeitig erklärt auch, wird man auch als Zuseher nochmal abgeholt, was denn in der letzten Folge passiert ist, von der ersten Hälfte in Folge 5, wie Skeletor sozusagen diese, ja, seinen mutmaßlichen Tod überlebt hat, im Zauberstab von Evelyn überlebt hat und, wie sich herausstellt, auch von Evelyn sozusagen gespeist wurde mit Lebensenergie, also ihr Energie abgezogen hat, und Skeletor hat sie auch manipuliert, um Dinge zu tun, die in seinem Sinne waren. Also auch das wird hier schon mal verraten. Ja, Skeletor als Skelegott ist natürlich allmächtig, und es wird Eternia auch von King Randor evakuiert, bevor Skeletor dann auch seinen Auftritt in Eternia hat und dort ja mal die ganze Bevölkerung zu Zombies oder zu, ja, Kreaturen des Schattens verwandelt. Adam war ja verwundet in der fünften Folge. Er kann aber gerettet werden. Teela rettet ihn mit ihrer neu entdeckten, ja, Zauberkraft. So erste Andeutungen, dass sie halt doch magische Kräfte hat und ja, doch was mit der Sorceress zu tun hat. Adam wird gerettet, und Adam konfrontiert Skeletor dann auch in Eternia im Königspalast, und da kommt es zu dieser wunderschönen Lachszene, die wir auch im Trailer gesehen haben, wo sich die zwei gegenüberstehen und wo Skeletor so sagt, What are we laughing about? Und wo Adam dann sagt, ja, das Zauberschwert, das war, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch geht, aber das war sozusagen nur der Verstärker oder die Antenne, aber the spark that was always me. Adam streckt die Hand nach oben und macht den Call of Power, ruft die Zauberkraft an, und er verwandelt sich dann auch in den Savage He-Man. Und da haben wir dann auch schon den ersten Cliffhanger. Ja,
Alles
Olli.
klar, schön zusammengefasst. Das, was mir gleich mal, was mich total abgeholt hat, gleich mal war die erste Szene, die du hier auch gut beschrieben hast, wo es nochmal um Teela geht. Ich finde, das saugt dann gleich wieder in die Geschichte rein. Wunderbar, und man will gleich dranbleiben, man will gleich wieder in dieses Masters Nostalgie-Gefühl eintauchen und sich vollkommen auf die Serie einlassen. Sehr, sehr starker Beginn. Was
Sehr
sagst du dazu?
stark, kann ich nur zustimmen. Super Atmosphäre. Und was mir auch wahnsinnig gefallen hat in dieser Folge, ist, wie man auch nochmal abgeholt wird, wie ja, von den Events der ersten Staffel. Es wird weiterhin das Thema die Magie Eternias und des gesamten Universums, das ist weiterhin der zentrale Mittelpunkt. Und ja, Skeletor ist unglaublich in dieser ersten Folge. Also er ist sowas von
Der Monolog, ja, der
sardonisch
ist
und
super, ja.
zynisch. Er beginnt auch schon so mit einem Gedicht, das so nach Prophecy klingt, und auch wirklich dann, wie er auch mit, ja, wie er mit Evelyn und mit den anderen redet. Also wirklich ein großes Kompliment an die Dialogschreiber. Skeletor, machttrunken, oder so wie wir ihn kennen.
Total,
Ganz
total. Dann
wunderbar.
kommt ein kleines kleines Easter Egg. Beim Intro ist es noch ausgelassen worden. Ich habe ja schon die Film Nation Referenz angesprochen. Jetzt kommt das Film Nation Zitat, das vorher eben nicht war. Ich bin Adam, Prince von Eternia. Und das ist mein furchtloser Freund. Pause. Gringer. Und dann kommt Gringer von hinten und so kann eigentlich Adam aus dieser Gefahrensituation entkommen. Ja, finde ich genau. Ganz witzig.
Und ich habe es auf Englisch geschaut, da sagt er nämlich, I am Adam, Defender of the Secrets of Castle Grayskull.
Was ja auch genau gleich ist dann.
Ja, aber dann kommt sagt diese... auf Deutsch nicht, Prinz von Eternia?
Ja, ich glaube trotzdem, dass es gleich ist.
Okay.
Ich habe es jetzt auf Englisch, habe ich es gerade nicht so im Ohr, aber ich glaube, es passt. Schreibt uns das, ob es passt.
Ob es passt oder nicht.
Ihr seid dran, liebe Leute. jeder immer so verzweifelte Aufrufe, den Algorithmus am Leben zu erhalten und zu betreiben.
Ja.
Na, nein, es geht uns schon um eure Meinung.
Genau. In der ersten
ja,
Folge.
Ja, dann der Tod des Sorcerers, oder? Entschuldigung, Dieter, jetzt haben wir gleichzeitig geredet. Bitte.
Ja, also was ich noch sagen wollte, auch Man-at-Arms und Evil-Lyn haben sehr interessante Charakterzeichnungen bereits in der ersten Folge. Man-at-Arms, eben, man kennt ihn so gar nicht. Er wird als sehr gefühlvoll und auch verletzlich dargestellt, schon in der ersten Szene, wo er sich ja von seiner Geliebten verabschieden muss, von der Sorceress. Überhaupt interessant, Olli, oder? Der junge Duncan und die Sorceress, also die Frau, die zur Sorceress wird, ein Liebespaar. Das
absolut, ja.
Haben wir so auch noch nicht gehabt.
Also nicht der Ziehvater, sondern der richtige Vater.
Der biologische Vater,
scheinbar.
Ja.
Mhm. Genau. Ja. Genau. Und die Heilung von Adam durch Teela mit Hilfe von der Sorceress, jetzt ein wahrer Geist von Castle Grayskull, habe ich mir notiert. Ist eigentlich auch eine ganz coole Referenz oder wahrscheinlich sogar unbeabsichtigt, aber für mich so quasi, jetzt ist sie ein Geist von Castle Grayskull, weil sie ja ein Geistergestalt ist.
Ach so, du meinst, da wird jede Ex-Sorceress wird sozusagen zu einem Geist von Castle Grayskull, der dann auch so einen...
Wie gesagt, ich glaube nicht, dass das absichtlich ist, aber ja. In mir ist es halt als alter Hörspiel-Fan und Hörer so aufgefallen. Genau. Was hältst du von der Fledermaus-Sorceress, Evil-Lyn?
Die Fledermaus-Sorceress.
Fledermaus statt Adler, ja. Ist ja auch cool irgendwie, oder?
Ist auch cool. Überhaupt ein guter Kniff, finde ich super gemacht von den Schreibern der Serie, dass sie eben sagen, ja, also die Sorceress wird ja, das kann man verraten, wird von Skeletor vernichtet, Man-at-Arms wieder wirklich sehr gebrochen und unglaublich, so habt ihr Man-at-Arms noch nie gesehen, sage ich euch. die Sorceress ist da nicht mehr und Castle Grayskull kann nicht ohne Sorceress sein und darum wird jetzt Evil-Lyn die neue Beherrscherin der Burg. Guter Kniff.
So ist es.
Und bringt macht Spannung auf mehr.
Interessant ist auch der Auftritt von Fisto und Clamp-Champ, die ja dann voll zu Zombies werden und werden dann auch dementsprechend gekillt, aber es tut ihnen leid, den Guten, den Heroes.
Es tut ihnen leid, muss man auch sagen, also um diesen Fisto und Clamp-Champ, so wie sie hier dargestellt werden, ist es auch nicht besonders schade, weil irgendwie werden sie ja als irgendwie dämliche Soldaten dargestellt, oder? Sie erkennen am Anfang Teela nicht. Wollen sie gleich vertreiben und ja, sind in Wahrheit auch ein bisschen irrelevant für die Folge, sind aber ein guter Fanservice, denke ich mal. Aber Olli, mit Fisto und Clampchamp erklärt Skeletor noch eine Power, die er jetzt erworben hat als Skelegott, nämlich er kann über die Seelen der Verstorbenen herrschen sozusagen. Und er kann, ja, die Guten glauben noch, dass Fisto und Clamp Champ nach Pre-Eternia aufsteigen werden, aber Skeletor sagt, hey, ich kann das kontrollieren, ich schicke sie zu meinem alten Freund Scareglow nach Subternia.
Alles klar. Richtig. Auch eine sehr detaillierte Geschichte, die du hier
Ja.
mit einbringst. Also ich sehe schon, du bist da wirklich top
Ich
vorbereitet.
bin
Mal
top
schauen, ob wir da in
vorbereitet.
einer Stunde auskommen, Dieter. Ich befürchte nicht. Aber das macht nichts. Hauptsache, es ist gut analysiert, so wie ihr euch das von uns wünscht. Am Ende gibt es den Savage He-Man, du hast das schon gesagt, der war ja im Trailer schon zu sehen.
Genau.
Wer ist Savage He-Man, Dieter? Vielleicht kurz die Erklärung dazu.
Naja, also ich würde ihn als ULA sehen, der Jungle He-Man sozusagen, also der eine eher wilde, unkontrollierbare Kraft. Also so wird es dann auch in der zweiten Folge weitergehen. Also wie gesagt, Adam konfrontiert Skeletor, hat das Zauberschwert nicht in der Hand, ruft trotzdem die Macht von Castle Grayskull an. Und das, was die Macht reagiert natürlich, sie antwortet und sie verwandelt ihn in den Savage He-Man. Ja. Nur
Das ist es,
Fellhose,
was die
viele
Macht
Haare,
macht.
unrasiert, habe ich ihn in Erinnerung, oder? So sieht er dann aus.
Ja. Ja, so Neandertaler-mäßig. Also das ist sehr, sehr gut gezeichnet, dargestellt und animiert. Ja, das nimmt man ihm absolut ab, diesen Dschungel-Neandertaler-Kämpfer.
Definitiv.
Ja, dann
Genau.
schlittern wir auch schon in die zweite Folge rein.
Genau. Mit einer super
Und
Jungle Music als Outro. Ist dir das aufgefallen im Abspann? Dann gleich
nein,
so
nein,
Bongos
ist
und
mir nicht
so.
aufgefallen.
Ja.
Cool.
Genau.
Finde ich
Aber
schön.
so kommen wir rein in die zweite Folge. Genau.
Auf Deutsch heißt sie Vernunft und Blut. Wie heißt sie auf Englisch? Hast du dir
Reason and
das auch
Blood.
gesucht?
Da sind wir
Ah ja.
gut dabei. Genau.
Naja, und der Savage He-Man, der räumt gleich mal auf. Und zwar ordentlich, mit einer großen Kampfszene. Und ja.
Ja, also
Das ist schön, dass es schön dargestellt ist, habe ich schon gesagt.
er wird
Ach so,
einfach zu einem unkontrollierbaren Berserker, oder? Es ist einfach wilde Kraft pur. Das wird auch wirklich sehr gut inszeniert. Skeletor ist wirklich überrascht, wird am Anfang von ihm richtig überrumpelt und kann sich dann eigentlich nur mit Magie wehren, aber ihn auch nicht besiegen, sondern sich ihn nur so ein bisschen vom Hals halten.
ganz
Oder?
genau. Absolut. Prinzipiell natürlich, worum geht es in der Folge? Das hätte ich euch jetzt fast nicht gegönnt, die kleine Summary. Aber man kann eigentlich sagen, es geht um den Savage He-Man, um dem seine Entwicklung, um den seinen Charakter und letztendlich auch wieder um die Rückverwandlung.
Genau, also eigentlich auch so ein bisschen um die Rückverwandlung, um die Findung von Adam. Auch Adam wird in dieser Folge wieder mit seiner Familie, mit seinen Eltern, King Randor und Königin Malena zusammengeführt. Genau, und es geht natürlich auch wieder um Evil-Lyn und um Skeletor. Das ist auch ganz spannend, weil Evil-Lyn zum ersten Mal so hinterfragt in dieser Folge, ja, warum macht sie eigentlich immer das, was Skeletor von ihr haben will? Genau, also das ist auch noch ja, eine spannende Entwicklung. Genau.
Ja, das stimmt, ja. Auch Skeletor macht sich Gedanken darüber. Er will He-Man am Leben lassen oder Savage He-Man, um herauszufinden, wie er die Macht ohne Schwert eventuell anrufen kann und so. Also das sind da so zusätzliche kleinere Entwicklungen, sage ich mal. Aber das mit Evelyn, das baut sich wirklich schön, schön auf. Also sie ist eigentlich der heimliche Star in dieser zweiten Hälfte von der ersten Staffel. So wie Teela es vielleicht in der ersten Hälfte war, ist es hier die andere Frau. Also haben sie wieder gendermäßig oder wie ist da der Überbegriff,
Ja.
Dieter?
Haben sie es ganz gut gemacht und haben auch
Genau.
die Frauen in den Mittelpunkt gerückt. Was aber wirklich
So ist es.
gut passt und wie gesagt, gerade Evelyn ist sehr spannend da zu beobachten, wie sie halt schön langsam beginnt zu zweifeln und so ihre eigene ihr eigenes Ding sucht. Und was du gesagt hast, Olli, finde ich auch wirklich spannend, Skeletor, der in der ersten Folge noch so wirklich machtberauscht war, der ist hier eigentlich eher wissbegierig, oder? Fast, also er sucht nach Antworten. Er hat das beobachtet, wie Adam ohne Zauberschwert die Macht von Grayskull anrufen hat können. Und er will das wirklich, er will das wissen, oder? Er möchte wissen, er möchte die Macht verstehen. Und er hat da auch dann so eine kleine Hilfe. Auf Englisch heißt das die Star Chamber. Das ist in Castle Grayskull so, wie so ein Strahl, wo er sich reinstellt und dann das ganze Universum beobachten kann. Das ist auch ein zentrale, das wird für die späteren Folgen dann noch zentral wichtig werden.
Mhm. Sehr, sehr coole Idee und hat mir wahnsinnig gut gefallen, diese Star Chamber. Mhm. Skeletor sowieso über die ganze über den ganzen zweiten Teil hier jetzt von der ersten Staffel. Ein unglaublicher Charakter, du hast es schon gesagt. Sehr, sehr vielschichtig, sehr wandelbar. Natürlich auch, wie halt Skeletor ist, sich immer den Vorteil suchend. Kommen wir dann am Schluss auch dazu, wenn er dann auch natürlich zu Kreuze kriecht, zu den Heroes geht und mit denen zusammenarbeiten will. Dann natürlich auch sofort wieder gegen die turned. Und ganz eine super Sache und eben auch dieser philosophische und intellektuelle Skeletor, den wir hier auch immer besser kennenlernen. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Mir auch, ja.
Sehr und cool ist zum Beispiel, dieses philosophische eben auch, was dem Raum gibt, ist das dieses Gespräch zwischen Skeletor und Duncan. Der Duncan sitzt ja mittlerweile im Kerker auf Snake Mountain und auch hier ein sehr, sehr toller Dialog, finde ich.
Stimmt, ja. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, ist wirklich großartig und zeigt eben genau das. Man at Arms sagt sowas wie, Skeletor, du wirst die Macht nie verstehen, weil du willst sie immer nur manipulieren und ausnutzen, aber du lässt dich nicht wirklich darauf ein und Skeletor sagt hier einfach nur tell me more. Also er möchte einfach noch mehr hören, was Man at Arms über die Macht weiß und was er beobachtet hat, wenn sich Adam verwandelt hat. Und ja, und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Szene. Wie gesagt, es baut die ganze Geschichte rund um Skeletor und Evelyn sehr, sehr gut auf. Schon in der ersten Folge, auch hier. Das macht richtig, richtig Freude. Und es bahnt sich schon ein bisschen an, dass es da auch einen Konflikt geben wird. Oder, Olli, das sieht man auch.
Unbedingt, ja. Sehen tut man auch ein Tattoo auf Duncans Oberarm. Hm. 3 Sterne, 3 Pfeile und 2 Kreise. Bedeutung kommt aber leider nicht heraus. Spielt es noch irgendwann mal eine Rolle. Also, wenn es jemand weiß, bitte melden. Genau. Ich habe ja vorher gesagt, der Savage He-Man, der ist sehr, sehr wild und ungezügelt, aber er ist auch gewalttätig. Er greift da seine eigenen Leute eigentlich an oder beziehungsweise seine eigenen, die Guten zumindest, um König Randor.
Genau. Also es ist wirklich so, da sind wir wieder ganz am Anfang, wo diese unbändige Kraft vom Savage He-Man einfach in Eternis auf alles und jeden losgeht, natürlich auf Skeletor, aber auch auf die verwandelten Eternier. Und Teela findet da einen Ausweg, indem sie ihre frisch entdeckte Kraft wieder nutzt und mit einem Shorva Sekta Shoot Motor, irgend sowas sagt sie. Das ist nämlich, klingt nicht wie ein Zauberspruch von Orko, aber ist ein Zauberspruch von der Zauberin, mit dem sie sich dann aus Eternis mit dem Savage He-Man, mit Andra und wer ist noch dabei? Cringer, beamt sie sich dann weg aus dem Kampf mit Skeletor sozusagen raus und sie landen in den Mystic Mountains. Und da, Olli, da in den Mystic Mountains, da kommt auch noch mal raus, dass dieser Savage He-Man wirklich nur instinktgetrieben ist und ja, ganz unkontrollierbar ist für Teela und ihre Freunde.
Richtig. Ja, letztendlich kommen wir zum Schluss schon von dieser Folge hier.
Ja,
Der König hält einen sehr einsichtigen Monolog.
da
Ja,
muss ich dich
bitte.
vorher aber noch fragen, wie hast du die Szene gefunden mit dem Manticore, also mit diesem Tier in den Mystic Mountains, dass der Savage He-Man, ja, mit bloßen Armen zerrissen hat und getötet hat, war schon heftig, oder?
Absolut. Ja, ich sag's ja, ein wilder, ungezügelter, gewalttätiger He-Man. Also hier finde ich es schon fast schade, dass das im Trailer schon zu sehen war. Also das hätte mich wahnsinnig geflasht und auch befriedigt, wenn man das so sagen darf, weil ich natürlich diesen Neandertaler Urwald-He-Man kenne von seiner Story her. Und hätte mich sehr, sehr gefreut, den überraschend zu Gesicht zu bekommen. Und die Idee finde ich an sich super. Schade eben, wie gesagt, dass ich schon gewusst habe und darauf vorbereitet war.
Ja. Genau,
Genau.
ja.
Ja, und dann eben, wie gesagt, der König mit dem Monolog. Er sagt letztendlich, dass er Savage He-Man Schrägstrich Adam liebt. Und das verursacht dann die Rückverwandlung. Wie gefällt dir das?
Wobei sie da ja vorher alle völlig Angst haben, oder? Weil der Savage He-Man, der schnuppert irgendwas, der wittert, ah, da sind Leute, stürmt auf einmal los und erreicht dann den Point Dread, wo die Königsfamilie ihr Lager aufgebaut hat. Übrigens ganz lustig, auch in Eternia schlafen die Soldaten in Zelten und bauen Holzbalustraden und essen aus großen Gulaschkanonen über ein Feuer, irgendwie so, werfen mit Lassos, naja. Genau, aber da stürmt eben der Savage He-Man auf King Randor zu und der reagiert irgendwie sofort einsichtig und friedvoll, oder? Da könnte man ja auch meinen, okay, der wird zuerst einmal, wie soll ich sagen, der wird dem Savage Himmel
Sich
nicht so ganz
werden,
vertrauen.
ne?
Ja.
Richtig, ja. Das ist richtig. Er hat von seinen Fehlern gelernt, irgendwie. Er spürt das, er sieht das ja in den Augen.
Ja.
Und so ist das dann. Ja. Na,
Also,
feine Sache.
das geht halt ein bisschen schnell, sozusagen. Ein Blick in die Augen reicht. Oh, das ist mein Sohn Adam und der wird mich ja nicht bedrohen wollen. Aber ja. Und Olli, im Endeffekt, also diese Einsicht und diese Liebe, die ihm der König, sein Vater auch entgegenbringt, die macht dann was mit dem Savage He-Man?
Ja, habe ich eh schon gesagt. Das verwandelt die dann wieder zurück und er ist wieder Adam. Ja, kann man so machen, würde ich sagen.
Kann man so machen. Definitiv. Was man
Genau.
auch so machen
Und
kann, ist dieser letzte Dialog zwischen Evil-Lyn und Beast-Man. Den habe ich wirklich richtig, richtig gut gefunden. Einerseits, weil halt nochmal diese Selbstzweifel von Evil-Lyn nochmal in den Mittelpunkt gerückt werden. Aber Olli, Beast-Man gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Er ist einfach nicht dieser dumme, bestialische, instinktgetriebene,
Das
dieses
Biest, ja.
Tier, sondern er ist wirklich ich hätte jetzt gesagt, ein reflektierter Kämpfer des Bösen. Der überlegt sich was.
Ja, und vor allem ein treuer Freund, ne?
Genau, ja.
Ja, ist eine ganz starke Szene. Das habe ich mir auch genauso notiert.
Ganz starke
Absolut.
Szene, ja. Genau.
Folge 3, Dieter. Die Kanalratte.
Die Kanalratte. Ja, wer ist denn die Kanalratte, Olli?
Hast du da auch den englischen Titel
Ja,
vor
The
Augen?
Gutter Rat. Also.
Ah ja, ja, alles klar. Ja, wer ist die Kanalratte? Die Kanalratte ist Evil Lyn, damals noch Lyn, denn hier geht es eigentlich um sie und um ihre Ja, Origin nicht, eigentlich darum, wie sie Skeletor kennengelernt hat. Und das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte auch. Hat mir wahnsinnig gut zugesagt und auch das kann man absolut so machen, oder?
Ja, ich habe es ein bisschen krass gefunden. Gleich der Beginn, sie erzählt halt, wie sie ein Kind war, haben ihre Eltern kein Geld gehabt und my parents had no choice. They wanted to eat me. Das sagt
Ja,
die Lena
richtig.
Headey mit so einer sarkastischen oder sardonischen Stimme eigentlich. Also wirklich ziemlich gute Szene. Und ja, sie wurde halt dann in den Untergrund getrieben. Und ja, Skeletor nimmt sie dann unter seine Fittiche. Skeletor mit schwarzem Umhang und Fledermausgürtel. Olli, ich habe nicht die Zeit gehabt, irgendwie zu recherchieren, was das für ein Skeletor ist. Hast du da eine Ahnung?
Batman Skeletor vielleicht?
Ich habe nur gefunden den Terror Claw Skeletor, der hat was Rotes, einen roten Gürtel vor der Fellhose, aber sieht auch nicht so aus. Also auch da vielleicht die wahren Sammler unter euch, die können uns sicher sagen, ob es diesen Skeletor so mal gegeben hat oder nicht. Wie gesagt, für Olli und mich ist auch nicht viel Zeit geblieben, um das zu recherchieren.
So ist
Genau.
es. Starten tut die Folge ganz interessant. Da hätte der Chrissy wieder seine Freude gehabt. Das ist ja eine richtige
Ja,
Happy-Beppy-Szene,
unglaublich.
nachdem irgendwie alle wieder voll Liebe aufgetankt sind. Es ist ja fast wie so eine Hörspielgartenszene, oder?
Genau. Also sie startet ja, glaube ich, mit Marlene. Ja, sie startet am Point Dread mit sehr viel Schmalz. Ja, alle sind schmalzig. Randor, Teela, Adam, alle lieben sich und fast ein bisschen so wie bei Filmation, oder? So die Randor erzählt gleich mal seine Moral. Ja, man muss aus den Fehlern lernen und ein König erst recht und so. Ja. Und sogar Cringer wird von Randor als My Noble Battle Cat begrüßt auf Englisch. Hat mir sehr gut gefallen. Ja.
Richtig, ja. Ja, und dann eben auch diese Szene, wo Marlena dem Adam erklärt oder erzählt, dass sie sich von Randor trennen musste. Ja, es ist ein bisschen too much, meiner Meinung nach. Also,
Habe ich auch so
da haben sie
gefunden,
einfach ein
ja.
bisschen an Fahrt rausgenommen. Ja, wahrscheinlich, vielleicht haben sie sich auch das sogar dabei gedacht, dass sie ein bisschen so an den Filmation Cartoon wieder erinnern wollten. Ich weiß es nicht. Mir
Ja,
war es ein bisschen zu viel.
war mir auch zu viel. Dafür war ein bisschen Fanservice wieder dabei, oder man sieht am Anfang auch den Flip-Track im Zeltlager stehen. Der Talonfalter kommt vor, also war wieder was dabei für die Kinder der 80er.
Unbedingt.
Genau.
Und ja, Evelyn nach wie vor eigentlich immer noch nicht unsympathisch, oder? Muss man schon so sagen. Hier
Ja.
im Kerker auch mit Man at Arms im Gespräch, der triggert sie richtig. Feine Szene auch wieder hier.
Ja.
Der Man at Arms auch hier wieder im Kerker als kleiner Manipulateur. Gefällt mir.
Ja, also er ist eigentlich der zweite, weil am Ende der vorherigen Folge hat es ja Beastman versucht, Evil-Lyn ein bisschen gegen Skeletor aufzuhussen. Und hier in dieser Szene im Dialog mit Man at Arms. Also muss man sagen, super starker Auftritt von Evil-Lyn, weil sie verhöhnt ihn ja zuerst mal. Also wie im Bilderbuch macht sie ihn fertig und lacht auch darüber, dass er die Sorceress geliebt hat und so weiter. Und ja, die Retourkutsche von Man at Arms ist auch nicht von schlechten Eltern, weil er eben sagt, sie ist halt nur, dass wie soll ich sagen, sie wird nur manipuliert von Skeletor, sie ist sein Haustierchen sozusagen, und er sagt dann, Nobody fears you in this castle, everybody pities you. Und ja, und da zweifelt die liebe Evelyn dann halt wieder ein wenig weiter und denkt nochmal über ihre Rolle nach in der Burg.
Jawohl, so ist es. Dann hast du schon diese Szene in dieser Chamber angesprochen, also in dieser Zelle,
Genau.
diese Universumsszene. Also das ist wirklich super gemacht gewesen. Also, ich liebe ja sowas. Es hat mich ja zuerst mal erinnert an Man in Black, wo es ganz am Schluss auch so ist, dass sie von Manhattan immer weiter raufzoomen und raufzoomen und raufzoomen, dann halt die Erdkugel und dann unsere Galaxie und hin und her und immer weiter, dann das ganze Universum, am Schluss spielen dann irgendwelche Monster, glaube ich, Fußball in dem Fall mit
Genau.
irgendeinem Universumskugel. Und hier ist es ein bisschen anders gelöst.
Genau, aber sehr starke und sehr wichtige Szene, weil sie einfach auch für die nächsten Folgen die Handlung bzw. den Plan Skeletors erklärt. Also Skeletor, er ist da wieder mal sehr philosophisch in dieser Star Chamber. Also da, wie gesagt, der wissensdurstige Skeletor, er sagt, ja, was ist schon Eternia? Eternia ist nicht wichtig, wir sind nur so klein im ganzen Kosmos. Er sagt sogar im englischen Original, wir sind nur Spinnenmilben für das Universum. Und was hat Skeletor im Visier? Er hat herausgefunden, dass sich die Sterne, die gesamten Galaxien jetzt bald wieder so ausrichten, dass Eternia exakt im Zentrum landen wird. Und dann hat man die Möglichkeit, sozusagen wirklich die Macht über das ganze Universum zu erlangen und über alles, was im Universum existiert, zu herrschen. Und ja, Evil-Lyn sieht das und Evil-Lyn wirft das Ganze in so eine gewisse Sinnkrise, weil sie sieht halt, okay, es ist eigentlich, es gibt keine Ordnung im Universum, es ist alles nur Chaos und sie wirkt irgendwie total enttäuscht und sie ist auch komplett enttäuscht von Skeletors Plan. Der möchte die Herrschaft über alle Existenzen erlangen, einfach um He-Man zu töten. Und Evil-Lyn sagt, ja, wozu das Ganze? Das bringt doch nichts. Und
Richtig.
ja,
Und
man
das, lieber
merkt, dass
Dieter,
Evil-Lyn
finde ich.
nicht mehr hinter Skeletor und seinen Plänen steht.
Und man merkt auch ihre
Und das sieht man
Motivation, und
ja
das
auch
finde
im
ich
nächsten
so
Dialog mit Beastman, oder
genial
Olli?
hier. Genau richtig. Beastman spielt hier auch wieder eine Rolle und stupst sie nochmal in die richtige Richtung. Und die Evelyn hat einfach bemerkt, dass das, wie du richtig schon gesagt hast, von Skeletor die Motivation eine falsche ist. Ihre Motivation ist ja jetzt eigentlich aus einem Frust heraus. Und
Ganz richtig, ja.
das habe ich persönlich wahnsinnig interessant gefunden, weil das ist diese Super-Schurken-Mentalität. Ich zerstöre die Welt oder das Universum for the greater good, weil es hat alles keinen Sinn. Und das habe ich ganz, ganz stark auch gefunden, diese Charakterentwicklung. Und wie sie jetzt zu ihrer Macht kommt, ist natürlich der gute alte Trick, Dieter, oder? Der klappt immer, auch bei einem Skelettgesicht.
Der Verführungstrick, der funktioniert immer auch beim Knochenmann, ja. Wenn man sich fragen kann, was die fleischliche Lust bei einem Knochenmann so ist. Aber Olli, hast du dich nicht auch immer schon mal gefragt, wie sieht ein Zungenkuss mit Skeletor aus?
Nein, aber ich habe mich immer schon mal gefragt, wie sieht Evelyn in Reizwäsche aus und in einem Negligé oder was das war.
Ja.
Na, war schon auch für eine Zeichentrickserie ganz, ganz, ganz sexy umgesetzt, sage ich
War
jetzt
gut
mal. Hat
gemacht,
schon
war
gut gepasst.
absolut sexy umgesetzt. Also, liebe Hörer und vor allem liebe Seher, ihr habt die Szene sicher in Erinnerung. Also, Evil-Lyn überlistet Skeletor mit einem, ja, mit einem Lapdance, möchte ich sagen.
Ja.
Umnebelt Skeletors Kopf mit weiblichen Reizen. Und du, Olli, der gute Skeletor, also wie Evelyn so auf ihn zukommt und bevor sie sich auf seinen Schoß setzt, das sieht er wirklich aus, wie da Skeletor so einen Gesichtsausdruck wie die Jungfrau vor dem ersten Mal, oder?
Ja, dürfte eine ziemlich lange Dürreperiode gehabt haben.
So wird's sein, ja.
Ja, genau. So ist es ganz bestimmt. Naja, und aber sie holt sich da die ganze Energie von dem Knochenmann, wie du ihn so schön betitelt hast, und verwandelt sich ebenfalls.
Ja, wobei...
Übrigens, was wir nicht gesagt haben, sie bringt durch ihre Verführung auch Skeletor dazu, sich wieder rückzuverwandeln.
Genau.
Vom Skelegord zurück ins Skeletor, und dann verwandelt sie sich in die Göttin und mit einer neuen Optik, die da wird die Optik gefallen.
Ja, vielleicht noch ganz kurz dazu. Also das ist das, was mir an dieser Folge nicht so gut gefallen hat, weil der Trimp, weil der Trick halt eher plump ist, Skeletor zu sagen, du, ich möchte eigentlich, ich möchte mit dir ins Bett, aber das geht nicht als Skeletor, bitte verwandel dich zurück. Und Skeletor macht das natürlich sofort, ja, ohne irgendwie böse Absichten zu unterstellen. Das ist ein bisschen, sage ich mal,
billig.
Das ist ein bisschen billig. Da hätten die Skriptschreiber sich wahrscheinlich auch einen anderen Kniff überlegen können, irgendeine bessere Strategie. Aber wie gesagt, die Szene ist zumindest sehr amüsant. Und ja, Evelyn schafft es dann auch. Skeletor verwandelt sich zurück. Sie klaut ihm das Schwert. Und sie verwandelt sich. Sie ruft die Macht an. Ja, und sie verwandelt sich in so eine barfüßige Amazone, oder? Wie ja. Kommt dir die gute Lynn als allmächtiges Wesen so vor?
Hat mir jetzt von der Aufmachung her nicht so gut gefallen. Die kurzen Haare und die großen Muckis, da hat sie mir vorher als Typ besser gefallen, aber gut, ja. Ist halt jetzt natürlich der mächtige Style.
Da hat sie als Fledermaus-Sorceress eigentlich besser ausgesehen. Habe ich mir auch gedacht, ja. Genau.
Und der erste Streich, der fährt gleich mal ganz über Pre-Eternia. Der arme Mossman.
Ja.
Wir haben in den ersten Folgen noch so gehofft, dass irgendwie da noch rauskommt aus seiner Misere, nachdem er da gestorben ist auf Eternia. Aber jetzt ist auch sein Leben nach dem Tod beendet worden, leider.
Unglaublich, ja. Und der arme
Wunder. Also das ist schon eine sehr harte Angelegenheit, oder?
Und King Grayskull blickt auch noch hoch. Also da haben sie mir wirklich alle leid getan, die Helden im Pre-Eternia, weil sie werden wirklich... Evelyn killt die alle, ohne mit der Wimper zu zucken. Also das ist echt eine heftige Szene. Und vor allem, sie erscheint ja am Nachthimmel Eternias und spricht zu allen Bewohnern des Planeten und sagt, seht her, eure ganze Existenz ist sinnlos und ich beweise euch das und zeige euch, dass auch euer Leben nach dem Tod, dass es das nicht mehr geben wird, weil ich werde einfach Pre-Eternia vernichten. Subternia interessanterweise, da sagt sie nichts davon. Also könnte man ja sagen,
richtig,
so wie du es gesagt hast, mit dieser Superschurken-Mentalität, ich zerstöre einfach alles, hätte sie ja Pre- und Sub-Eternia zerstören können. Aber ja, macht sie dann doch nicht.
Das stimmt, auch gut, weil Fisto und Glamchamp sind ja unten und vielleicht spielt die dann später nochmal eine Rolle.
Ja, und Orko ist auch in Sub-Eternia, das darf man nie vergessen. Der
Orko
ist ja
und Scareclaw natürlich.
Ja, bekommt ein bisschen Gesellschaft von Fisto und Clemche.
Genau. So, letztendlich kommen wir jetzt hier zum Ende. Tila bemerkt, dass sie die Tochter von der Sorceress ist. Das spielt dann später noch mehr Rolle. Das sei vielleicht jetzt einfach mal nur so dahingestellt. Und plötzlich als Cliffhanger kommt der Skeletor als Gefangener zu Kreuze gekrochen in den Palast.
Ja, genau. Also Skeletor hat natürlich gesehen, er ist jetzt überlistet worden von Evelyn und hat bei ihr keine Chance mehr. Und hat mich ein bisschen an Anti-Eternia erinnert, an unsere Hörspielfreunde da draußen. Da kommt der Skeletor dann auf He-Man und in dem Fall auf Adam zugekrochen und ja, bietet seine Zusammenarbeit an, um ein größeres Übel zu verhindern.
Ja, natürlich. Also an das habe ich auch denken müssen, liegt auf der Hand. Und ja, das der nächste Skeletor, die nächste Skeletor also Vielschichtigkeit sozusagen, die jetzt hier an den Tag gelegt wird.
Genau.
So. Wobei Folge 4, Hoffnung auf eine Bestimmung, heißt sie auf Deutsch.
Genau, Hope for a Destination. Wir sind schon in der Folge 9 mit dem mit dem Bündeln der Kräfte. Skeletor und Adam und Teela überlegen sich, was sie denn jetzt machen sollen. Also Evil-Lyn hat hier ihren Plan offen an alle Eternia kommuniziert. Sie will einfach alles zerstören. Teela möchte jetzt auch nachdem sie akzeptiert hat, dass sie die Tochter der Zauberin ist und auch die zukünftige Zauberin werden soll, versucht sie jetzt mit ihrer Magie auch alle Eternia zu erreichen und zu einem großen Kampf gegen Evil-Lyn aufzurufen. Das macht sie immer noch am Point Dread in den Mystic Mountains. In den Mystic Mountains, wo die Felsen so herumschweben. Das habe ich auch ganz spannend gefunden.
Das ist mir auch aufgefallen.
Genau.
Ja.
Das war in der Folge vorher waren die Berge und die Bäume auch noch irgendwie so ganz schlimm gezeichnet. Irgendwie ganz unecht hat das ausgeschaut. Und jetzt hier sitzt Teela in Trance-Pose da und die Felsen schweben. Hat für mich nicht so ganz zusammengepasst. Genau.
Dieter, meine Idee jetzt vielleicht, wir haben gesagt, dass wir versuchen, das Ganze ein bisschen kompakter in eine gute Stunde zu bekommen. In dieser Folge, finde ich, ist ja sehr, sehr viel Übergang auch und Kampf. Mhm. Nenne ich ein paar Punkte hier und du sagst mir einfach deine Gedanken dazu. Also
gerne.
Natürlich, das Königspaar kommt wieder zusammen. Der Auftritt von Bassoff und Stratos mit ihren jeweiligen Völkern. Teela geht endlich schwimmen, habe ich mir aufgeschrieben.
Genau.
Und davor noch in der Kanalisation gibt es natürlich auch viele, viele Charaktere. Spycork, Lawful, dann habe ich dich gefragt, wer ist das, gell? Blade und Ghostman und Pigboy hast du mir zurückgeschrieben.
Goatman,
okay.
Ja, die sind für die Handlung nicht wirklich bedeutend. Gibt es ein lustiges Zitat von Man at Arms, der sagt, when it comes to henchmen, they've reached the bottom of the barrel. Also jetzt kommen die allerschlechtesten Bösewichte tauchen noch auf, nachdem sie Spycork, Lawful und so weiter besiegt haben. Ja, das war echt ein guter Spruch.
Genau. Aber das ist prinzipiell natürlich wichtig, Man at Arms kehrt zurück. Gell?
Also Man at Arms entkommt aus dem Kerker, genau, und der Plan ist ja, dass Skeletor und Adam die Evil Sorceress, also Evil-Lyn, ablenken, gegen sie kämpfen, damit Teela in den Katakomben im Untergrund Castle Grayskull eindringen kann und dort zur neuen Sorceress werden kann. Also eben auch da in demselben Raum, wo in Folge 6 zu Beginn eben diese Rückblende war, wo Teela als Baby schon war, wie ihre Mutter da in diesen See gestiegen ist. Genau.
Mhm. Du betitelst das immer so schön fortlaufend. Ich habe das ja jetzt wieder nochmal mit 1 bis 5 mir aufgeschrieben. Das tut mir leid, ihr da draußen habt hoffentlich richtig mitgezählt. Ich versuche dann die letzte Folge als Folge 10 zu betiteln.
Genau.
Ansonsten Bassoff, Stratos, coole Sache, oder?
Coole Sache.
Wir haben zwar nicht viel jetzt zu tun oder keine große charakterliche Präsenz, aber sie sind da.
Ja, das ist für uns Fans eine super Folge, weil es kommen einfach so viele Charaktere kommen zutage. Wie gesagt, Spycor, Blade, Clawful haben wir schon erwähnt. Webstore kommt endlich vor, was mich sehr freut. Ich bin ja großer Webstore-Fan. Genau, und ja, alles läuft halt hinauf auf diesen großen Kampf. Wie gesagt, Adam kämpft als Adam gegen die übermächtige Evil-Lyn. Das finde ich auch interessant, aber er gesteht zu Skeletor, Er will sich nicht in den Savage He-Man verwandeln, weil er einfach da keine Kontrolle drüber hat. Also ist auch ganz spannend. Auch Cringer kämpft gegen einen übermächtigen Beastman. Das finde ich ja auch einen ganz guten Kniff, dass Evil-Lyn dann sozusagen die Macht benutzt, um Beastman,
Beastman zum Beast zu machen,
ja,
gell?
aber auch in so einen Vierbeiner, oder? So eben wie Panther und Battle Cat halt auch. Genau. Genau.
Absolut, ja, richtig. Ja, und Teela taucht eben da ins Wasser ein, was ja auch am Anfang in der ersten Folge oder in der sechsten Folge schon passiert ist, mit ihrer Mutter damals im Flashback. Und jetzt macht es Teela auch, um endgültig die Verwandlung zur Sorceress zu machen.
Ja.
Und ja, wie gesagt, Teela geht schwimmen.
Ja, was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass sie nach alledem, was Teela erfahren hat und nachdem sie sozusagen ihr Schicksal ohnehin jetzt gesehen hat und akzeptiert hat, sie reagiert ja wirklich sehr zornig auf ihre Mutter und wirft ihr vor, dass sie sie verlassen hat. Also was soll das, frage ich mich, weil sie weiß ja um die Bedeutung der Sorceress, sie kennt die ganzen Gefahren, die ihre Mutter immer abwehren hat müssen. Also den Zorn, den kauft man ihr nicht wirklich ab. Das war ein bisschen übertrieben.
Da sitzt der Stachel sehr, sehr
Sehr,
tief,
sehr tief.
aber ist halt so, wenn du weggegeben wirst, dann wirst du nie Verständnis für deine Eltern haben, auch wenn sie wahrscheinlich immer selbst auch einen gewissen Grund haben, warum sie das getan haben. Aber ja, genau, und so wird man dann halt zu einem Machtschädel, Dieter, so
Ja, so
ist es
ist es,
halt.
ja. Dabei hat wirklich Teela eine sehr gute Entwicklung gemacht, die er in der ersten Hälfte der Season 1 doch eher so ein bisschen unsympathisch war, und gegen alle, ja, gekrantelt hat, wie man in Österreich sagt. Jetzt eben Gott sei Dank nur mehr gegen ihre eigene Mutter, aber sie lässt jetzt zumindest Adam in Ruhe. Das finde ich ja schon mal gut.
Das ist sehr, sehr, sehr angenehm, ja. Da kann man richtig schön durchatmen.
Du Olli,
Ja, und als Cliffhanger gibt es diesmal Scareglow, der wieder
eine noch kurze, wie
auftaucht.
ich glaube, doch sehr, sehr wichtige Szene. Nämlich Evil-Lyn geht ja auch wieder in diese Star Chamber, in diese Kammer. Und hat da ja diese Vision, die später auch Teela haben wird. Nämlich sie steht da irgendwo im Universum an so einem See. Da trinkt ein Widder vom Wasser des Sees, eine Schlange kommt, beißt diesen Widder tot, und es taucht dann, ist es Soar, der Adler des Giganten, oder zumindest taucht der
Ja, der
Vogel,
Giganten, oder?
der Giganten.
Das ist das, was der Ende der Abends auch sagt im Hörspiel.
Ja,
Der Adler des
das mag
Giganten.
ich so gerne. Jedenfalls der Falke schnappt sich dann die Schlange und die Schlange beißt
Also Adler.
den
Ja.
Adler, und ja, vergiftet ihn, bringt ihn um und sie stürzen in den See. Und Evil-Lyn interpretiert das, und das ist vielleicht doch auch wichtig für ihren Plan, ja, als der Tod Gottes, at the beginning of time. So sagt sie das. Und das bestärkt sie nochmal, dass irgendwie alles keinen Sinn hat und dass sie will einfach, ja, jetzt das Leid beenden, indem sie alles zerstört.
Danke, dass du diese Szene jetzt natürlich vollkommen zu Recht nochmal mit in die Folge genommen hast. Das ist nämlich, du hast vollkommen recht, das ist eine wahnsinnig wichtige Szene und da könnte man ganz, ganz lange drüber philosophieren. Ich weiß jetzt nicht genau, was ihr draußen als Hörende davon haltet oder was ihr jetzt von mir haltet, wenn ich euch jetzt beichte. Mir war bis heute nicht klar, dass Soa dieses gottähnliche Wesen als Adler ist und die Sorceress quasi immer für der Soa dient.
Ja.
Das war mir bis jetzt nicht klar. Ich glaube, dass das auch neu ist.
Genau. Also mir war es auch nicht klar, aber das kommt vor allem in der letzten Folge dann auch raus, dass jede Sorceress sozusagen ja im Dienste Soas steht. Und ja, sozusagen Soa die gute Gottheit ist, der ja, von Eternia oder vom gesamten Universum, weiß man ja nicht so genau.
Finde ich einen extrem tollen Kniff.
Ja.
Gefällt mir ausgezeichnet. Und weißt du, was mir auch ausgezeichnet gefällt? Wo wir beide jetzt darüber reden, fallen mir einfach viele, viele Dinge auf. Es erweitert irgendwie das Ganze nochmal. Es ist einfach wirklich viel, viel mehr hinter dieser Serie, als man vielleicht beim ersten Mal schauen glaubt. Also ich glaube, das muss man sich wirklich öfters anschauen oder eben irgendwie analysieren und tolle Podcasts zu hören.
Du, Olli, du musst dir die Szene unbedingt nochmal anschauen, weil ich habe gesehen einen dunkelblauen Widder, eine grün-orange Schlange und eben Soa. Und ich habe mir gedacht, die Schlange, das ist King Hiss. Der killt
Ich
zuerst den
auch.
Skeletor, dann wird er sozusagen von der guten Macht angegriffen und King Hiss vergiftet dann aber auch den Adler. Also ich habe mir wirklich gedacht, okay, das ist jetzt der Cliffhanger für die Season 2. Es kommen die Snake Men. Ich habe hundertprozentig King Hiss da drin gesehen. Wirklich, ja, habe ich mir gedacht, so viel Zufall gibt es nicht. Widder, Schlange, Adler, alles da und in den richtigen Farben. Aber ja, kommt zumindest jetzt noch nicht raus, ob wir uns da wirklich, ob es da eine Analogie gibt.
Auch da schön, dass du es ansprichst, Dieter, weil genau den gleichen Gedanken hatte ich auch und ich wette, dass es vielen von unseren Hörerinnen und Hörern auch so gegangen ist.
Natürlich.
Es waren auch die Farben ähnlich, natürlich, dieses Orange-Grüne, das passt alles zusammen. Vielleicht war es ja nicht King Hiss, sondern Snake Face.
Er kann natürlich auch sein,
Gut. So, jetzt starten wir aber in die letzte Folge, in die Folge 10, meine Damen und Herren. Und die heißt auf Deutsch alles inklusive.
die
Und auf
heißt,
Englisch?
ja, die hat auf Englisch einen, wie heißt sie auf Deutsch? Alles inklusive.
Alles inklusive.
Aha, okay, sind wir im Robinson Club. Nein, auf Englisch heißt sie comes with everything you see here. Kann man auch
Okay.
verschieden interpretieren. Ich persönlich glaube, dass es jetzt weniger auf den Inhalt der Serie bezogen ist, sondern eher so, dass halt in der Folge wirklich alles passiert. Also wir verraten jetzt nicht zu viel, wenn wir sagen, hier passiert eine ganze Menge, in viel Action in der Folge, ein richtiges Feuerwerk wird hier abgebrannt. Viele Calls of Power und viele gepowerten Personen und ja, und eine unglaubliche, ja, eigentlich für mich auch irgendwie ein unglaublicher Ausgang von der ganzen Geschichte.
Absolut.
Genau.
Und dann stützen wir uns rein und versuchen wir das schön zusammen zu schnüren für unsere Hörenden. Ja.
Genau.
Wenn du ein paar Stichworte vielleicht noch
Ja.
inhaltstechnisch oder personentechnisch sagen möchtest, bist du herzlich eingeladen.
Naja, also was hier wirklich wichtig ist, also Evil Lyn wird immer noch abgelenkt von Skeletor und Adam, während sich Teela zu Sorceress verwandelt. Da habe ich mich schon mal gefragt, wenn alle Macht auf Eternis immer durch die Sorceress fließt, die ja jetzt Evil Lyn ist, warum spürt die nichts von Teelas Transformation? Weil die war einfach klar, der Plan war, von Skeletor und Adam sie abzulenken, das schaffen sie auch, weil ja, Teela kann sich ganz ungestört verwandeln. Währenddessen ist die Schlacht natürlich voll im Gange. Du hast vorhin schon gesagt, Evil-Lyn hat auch Scareglow und einen Haufen Shadow Beasts zu Hilfe gerufen. Die kämpfen vor der Burg gegen die Mächte des Guten, King Randor, Malenna mit einem Haufen Eternia, die gegen sie kämpfen. Und ja, und als der Kampf sowohl vor der Burg wie auch in der Burg sich zu Evil-Lyns Gunsten zu entwickeln scheint, da kommt einer meiner Lieblingscharakter zurück, Olli. In den Hörspielen wie auch in der Revelation-Serie. Und das darfst du jetzt sagen, wer das ist.
Orko?
Orko ist aus Subturnia auch mit auferstanden, gemeinsam mit Scarecrow.
Ich wollte schon fast sagen Ramman, aber es war...
ja, der kommt
ich wollte.
Ja. Ramman wird leider im Englischen nicht so gut synchronisiert wie in den Hörspielen. Genau. Ja. Nein, Orko, sensationeller Auftritt. Also, und man hat ihn zwar im Trailer, ist er gespoilert worden, aber in dem Moment war es für mich wirklich überraschend. Ich muss gestehen, ich habe während den ganzen Folgen gar nicht mehr an Orko gedacht und dann in dem Moment, oder, da war er da. Also für mich ist Orko einfach wieder der Held, wie auch in den Hörspielen. Er taucht zur richtigen Zeit auf und macht dann und wendet das Blatt.
Ja, absolut. Gebe ich dir vollkommen recht. Bisschen anders gekleidet, gell? Mit so einer Robe, so eine Schärpe oder wie man das nennen kann.
Ja, richtig cool.
Um den Hals, die er sogar als Waffe verwendet dann. Was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch gehört hast, mit Orko-Sound von der Filmation Serie.
Habe ich gar nicht mitbekommen. Na super. Mhm.
Ja, hört's da mal genau drauf. Das habe ich sehr, sehr nett gefunden als Callback.
Ja,
ja, und apropos Back, Comeback macht auch der He-Man, nicht wahr?
Genau, weil Orko schafft es, Evil-Lyn vom Zauberschwert zu trennen. Und das Zauberschwert fällt natürlich, wie könnte es anders sein, dem Adam in die Hände. Und jetzt wird's interessant, Olli. Er ruft die Macht von Castle Grayskull, aber nicht nur für sich, sondern auch für wen?
Entschuldigung, ich habe mich kurz gemutet, weil ich mich schneuzen musste.
Ja.
Bin ein bisschen verkühlt. Also, für wen noch? Für sich, sondern auch für wen? Ja, für wen denn?
Ja, für den Skeletor. Also He-Man oder Adam verwandelt jetzt sich selbst, aber auch Skeletor in He-Man und Skelegott. Und jetzt haben wir eigentlich, da habe ich mir schon gedacht, naja, okay, 2 gegen 1, das sollte doch klappen, oder? 2 gepowerte Wesen gegen eine gepowerte Evil-Lyn, müsste doch gehen. Trotzdem wehrt sich Evil-Lyn so lange, bis es halt dann 3 gegen 1 steht, weil dann auch noch die Teela, die jetzt die neue Sorceress ist, auch noch auftaucht. Hm. Also die Macht wird etwas inflationär gebraucht in dieser Folge. Es gibt halt sehr viele Super-Beings.
Absolut, das stimmt schon. Das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch hier wieder ein bisschen das Einzige, was ich was mir persönlich jetzt einfach nicht so zusagt, ist einfach diese intensiven Szenen, die sich dann immer wieder aneinander reihen, ja. Also in dem Fall sind es die Macht-Szenen. Vorher waren es halt die Kampfszenen und so. Ich stehe halt mehr drauf, wenn sich Dinge entwickeln und dieses Action-Film, in dem Fall Action-Cartoon-mäßige, ja, kann von mir aus gerne ein bisschen kürzer treten.
Ja, genau. Sehe ich auch so. Was passiert denn weiter? Also man muss vielleicht auch noch sagen, Teela hat sich jetzt nicht in eine unter Anführungszeichen normale Sorceress verwandelt, sondern Teela ist schlauer als alle Sorceresses vorher und sie bringt da den Saga von Frank Sinatra, I do it my way, ja, ich mache das jetzt nicht so, dass ich mich auf Castle Grayskull beschränke. Ich befreie mich von den 3 Strichen auf meiner Stirn, wie auch immer sie das macht und wie sie das schafft.
Ja.
Aber sie ist jetzt eine Sorceress, die sich sozusagen, die nicht nur die Macht von Grayskull beschützen muss, sondern die, ja, überall hinreisen kann und dort die Macht auch einsetzen kann, ja. Und, das weiß sie auch, darum schickt sie gleich mal He-Man nach draußen und sagt, du He-Man, ich kämpfe jetzt gegen Evil-Lyn, du kannst draußen den König Randor unterstützen in der Schlacht gegen Scareglow und die Shadow Beasts. Und
hast du jetzt King Scareglow gesagt? Ich glaube.
Nein, King Randor und Scareglow, die draußen noch.
Ich glaube, muss ich mir dann nochmal anhören.
Ja, es ist schon
Ich bin
spät
sehr
und ich
gespannt.
habe auch schon ein Bier getrunken. Ja, aber der Kampf zwischen Teela und Evelyn geht dann außerhalb der Burg weiter, nämlich irgendwo in höheren Sphären. Und wie gesagt, He-Man kämpft dann gegen die Shadow Beasts vor der Burg und nein, nicht Man at Arms, doch, der taucht dann auch noch auf, aber Skeletor als Skelegott taucht dann auf vor der Burg und turnt gegen He-Man, wie du so schön gesagt hast.
Ja, genau, richtig, so ist
Ja,
es.
wie hat dir das gefallen? Also,
Ja, gut, war natürlich zu erwarten, hat man im wahrsten Sinne des Wortes drauf gewartet, hat mich überhaupt nicht überrascht. Ja, hat mir gut gefallen. Ich will den Skeletor auch eigentlich überhaupt nicht mit den Guten sehen. Muss ich jetzt ganz offen und ehrlich auch mal sagen. Hätte ich auch, ich meine, es war für die Handlung okay, ich hätte es gar nicht dringend gebraucht. So ist es mir lieber und es passt. Es ist gut.
was ich nicht gebraucht hätte, ist, dass He-Man wirklich Skeletor auch nochmal in Skelegott verwandelt. Er sagt ja auch so, ja, Skeletor, schau, ich gebe dir jetzt die Chance, mal zu erleben, wie es ist, das Universum zu retten. Also unser, ja, unser He-Man glaubt halt immer an das Gute, auch in Skeletor. Dass das nicht aufgeht, war irgendwie auch klar. Und ja, ich hätte es auch vernünftiger gefunden, dass wenn Skeletor einfach Skeletor geblieben wäre und dann trotzdem He-Man in den Rücken gefallen wäre, hätte er auch gepasst.
Ja, absolut. Da gehen wir beide, wie so oft, mein lieber Freund, d'accord. Wie schaut's mit dem Wind Rider Gag aus? Gehen wir da auch d'accord? Ist eigentlich so richtig der einzige Gag, der so, na, so wollte ich es formulieren. Es ist tatsächlich jetzt schon spät, ja. Es ist der einzige Gag, der so richtig aus dem Ganzen rausfällt, aus der ganzen Art und Weise, wie das erzählt wird. Wo Adam da irgendwie auf der Windschutzscheibe landet, vom Wind Rider und Marlena fliegt den und sie bringt ihn dann wieder runter. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wie
Nein,
es
es
war.
ist ganz
Das
furchtbar,
hätte
ja.
es auch nicht gebraucht,
Ganz,
oder?
ganz out of line. Also ich kenne es auch nur auf Englisch. Adam sagt so, Hi Mom, can you drop me? Und sie sagt dann, Okay, make sure you're home for dinner in time. Also wirklich, das ist sowas von unpassendes Sitcom-Gequatsche. Das hat mich auch gestört, ja.
Ja, das nimmt
Es,
einen richtig raus.
ja, also das.
Ich meine, mich stören solche Dinge an sich nicht, ja, aber es hat in der Handlungsstruktur nicht gepasst einfach.
Es hat auch was Zweites nicht gepasst. Das hat mich genauso gestört. Wie Evelyn eben aus der Burg rausfliegt in den Himmel von Eternia und sich denkt, ja, Teela kann mir hier nicht folgen, weil sie ist gebunden an die Burg. Und wie sie dann überrascht sagt, Teela, wieso bist du jetzt hier sozusagen? Sagt Teela, ja, the castle is under new management. Auch ein, weiß ich nicht, wie der auf Deutsch war, aber ein für mich etwas, ja, an der Stelle unpassender Spruch.
Ja, richtig. Diese Stelle habe ich auch auf Englisch gesehen. Ich habe die letzte Folge halb Deutsch, halb Englisch geschaut. Ich habe da ein bisschen hin und her geswitcht. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Aber ja, richtig. Naja, kommen wir zum Schluss. Eins vielleicht noch, die Evelyn sagt da noch, auch noch, das Universum hat keinen Master. Das habe ich auch ganz cool gefunden, so einfach als Spruch, weil es einfach gut zu dem Masters of the Universe passt und auch zu dieser Superschurken-Mentalität und ihre Motivation, die ich vorher angesprochen habe, dass sie einfach keinen Sinn in der Welt sieht und deswegen einfach diesen Ausschlag sozusagen beseitigen will, diesen Ausschlag Menschheit und oder diesen Ausschlag Lebewesen.
Ja, da ist sie
Genau,
einfach.
aber es ist halt so klassisch, Entschuldigung, klassisch Kevin Smith vielleicht auch, weil Kevin Smith ist halt einfach ein alter Marvel- und Superhelden-Fan und das passt ein bisschen in seine Denkstruktur rein, glaube ich.
Es passt auf jeden Fall auch mit Evelyns Geschichte. Also sie ist halt einfach ihr ganzes Leben lang ausgenutzt und missbraucht worden und sozusagen psychisch wie emotional immer von Skeletor erpresst worden und das ist halt ihr Ausweg, ja. Sie nimmt die Macht und sie will eigentlich ja nur das Leiden in der Welt beenden und das macht sie halt so wie alle Superschurken mit sehr unkonventionellen Methoden, ja. Und genau, es richtig. Versuchen ja sowohl Orko versucht mit ihr so ein bisschen wieder zu connecten und sagt, naja, Evelyn, du bist nicht evil, den Namen haben sie dir nur gegeben. Und auch Teela versucht es nochmal, wie sie sozusagen da wieder an dem See der Vision angelangt sind und zeigt ihr zeigt dir dann nochmal,
ja,
genau, wie die Vision dann endet. Das ist dann sozusagen auch die Bekehrung von Evelyn. Ich hab's so interpretiert, wie in der ersten Vision, wie die Schlange den Adler beißt, ja, da stürzen sie beide in den See. Und Evelyn hat da dann sozusagen schon abgebrochen und hat gesagt, ja, es gibt einfach keine guten Götter. Ja. Und Teela zeigt ihr dann, dass der Adler eben dann auch wieder neu dem See entspringt, dass immer wieder auch was Neues, Gutes aufsteigt, so wie ein Phönix aus der Asche. Und und wieder die Magie und das Schöne verteilt. Also das war auch fast wieder ein bisschen, ja, sehr, wie soll ich sagen, ist mir fast vorgekommen, wie jetzt diese ganzen...
Episch.
Ja, oder fast ein bisschen so wie jetzt diese ganzen Climate Pledge-Werbungen, so lasst uns wieder alles gut und grün machen. So hat die Szene auch ein bisschen gewirkt.
Aber das stimmt schon, ja. Es geht schon sehr, sehr in Richtung Happy End.
Ja.
Das ist mir auch aufgefallen. Aber irgendwie hat es trotzdem, dass es vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Holzhammer gemacht wurde, in gewissen Phasen und in gewisser Hinsicht auch Gänsehaut bei mir erzeugt. Also auch das mit Orko, dass er nicht gehen muss eben. Für mich kriegt die Serie deswegen Credit auch für diese Szenen, weil man vorher einfach viele Dinge gemacht hat, die unkonventionell waren. Da darf man jetzt schon auch mal so ein bisschen Schmalz reinbringen.
Ja, unbedingt. Und es war, also genau nach der Szene, nach der Bekehrung von Evelyn, war es ja auch ein ganz guter Cut direkt unmittelbar zu He-Man und Skeletor, die halt auch kämpfen. Und in Wahrheit war das... Also das war sozusagen der zweite Endkampf, der Untergeordnete. Und He-Man sagt das dann auch, wie Skeletor wieder sagt, He-Man, ich werde dich besiegen oder was auch immer. He-Man sagt, it's not about us. Ja? Der Kampf endet dann auch, dass He-Man halt einfach Skeletor wieder weit weg wirft. Und der Kampf ist dann recht schnell beendet. Und dann haben wir das von dir angesprochene Hollywood-Ending. Also da habe ich mir wirklich gedacht, okay, das ist klassisch, klassisches Hollywood. Es gibt dann nichts Trauriges mehr zum Schluss. Die Evelyn wird bekehrt, die Schlacht wird gewonnen, die Shadow Beasts werden können besiegt werden und eben sogar Orko. Das hätte ich wirklich noch, sag ich mal, interessant gefunden, wenn halt auch Orko, der ja aus Subturnia hochgestiegen ist, auch wieder zurück hätte müssen zu Subturnia. Ja, aber auch den Orko haben sie gerettet. Da will ich jetzt mal nicht so sein. Das passt schon.
Gerade du darfst da nicht so sein, als Orko-Fan Number One.
Genau.
Nein, das ist okay. Über wen wir noch gar nicht geredet haben, ist der Andra. Die spielt hier ziemlich eine untergeordnete Rolle jetzt im zweiten Teil der ersten Staffel. Finde ich auch okay, dass sie zurückfahren, aber sie wird dann auch, sie reiht sich auch ein in dieses Hollywood-Ende und wird dann zum Man-at-Arms gekürt. Das passt auch. Also das war ja auch offensichtlich und ist auf der Hand gelegen.
Ja, aber eigentlich, also sie war auch schon in ihrer Aufmachung, wie sie dann auch immer, so wie sie halt, ja, was sie für Rüstungselemente angelegt hat, war irgendwie schon zu sehen, okay, die wird irgendwann einmal zu Man at Arms. Ein bisschen schade, weil sie spielt wirklich überhaupt keine Rolle in den ganzen 5 Episoden, außer dass sie halt zum Schluss der neue Man at Arms wird. Ja, brauchen wir das jetzt? Ich meine, Man at Arms, der ist ja auch immer noch da. Gut, der kann jetzt in seine wohlverdiente Pension gehen, aber ich sag mal, Androids die ganzen 5 Folgen durchzuschleifen, damit man halt dann sozusagen einen neuen Man at Arms hat, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Du Olli, aber über was wir auch noch nicht geredet haben, ist Malena, wie sie sagt, I have a special bomb to drop. Hast du da auch an eine Honigbombe gedacht?
Nein, muss gestehen, nicht. Ich weiß auch, ich glaube, das war wieder ein Teil, den ich deutsch gesehen habe. Weiß nicht genau. Na, was war das für eine Bombe? Erzähl noch mal kurz.
Na, die Malena sitzt ja in ihrem Fluggerät, wahrscheinlich ein Windrider, und sie wirft dann eine Special Bomb ab. Und das ist natürlich unser Ram-Man, der sich dann da daraus hervorwuzelt. Und eigentlich, ich sag mal, einen, der macht auch nicht viel, oder? Der grüßt kurz mal He-Man und dann kracht er gegen irgendein Shadow Beast, aber dann ist er auch schon wieder, dann sieht man ihn nicht mehr.
Ja, ist auch so einer von einigen, die nur kurz einen den Fans zuliebe einen Auftritt hat. Aber ist okay, passt. Ja, und am Schluss haben wir den großen Cliffhanger, lieber Dia. Der große Cliffhanger. Ja. Endlich kommen Treeglobs und Trapjaw vor. Die habe ich wahnsinnig vermisst, muss ich wirklich sagen. Also ich habe es mir sogar schon aufgeschrieben gehabt, dass ich das nicht akzeptabel finde, dass die nicht vorkommen. Und dann,
Ty Loose dann Ends, kommen sie. Ja. Was
und,
ist aus Treeglobs
werden hoffentlich dann in der zweiten Staffel eine wichtige Rolle spielen.
Mir ist es genauso gegangen. Ich wollte wirklich wissen, was zum Geier ist jetzt mit Treeglobs und mit seinem Motherboard-Kult. Und ganz, ganz zum Schluss, da packen sie ihn nochmal aus. Muss man wirklich sagen, absolut cooler Cliffhanger. Was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass sich dieser Motherboard-Adler, jetzt weiß ich nicht, da bin ich nicht so firm, aber ist das Screech oder wer ist der Vogel genau?
Ja. Kann ich dir nicht sagen.
Vielleicht können
nicht.
Uns also, das auch.
Hat mich auch ein bisschen irritiert. Ich dachte auch, dass da jetzt Thordax sozusagen gleich als Person enthüllt wird, aber ja, da haben sie sich halt noch einen kleinen Umweg ausgedacht.
Also dieser Tech-Vogel, der verwandelt sich, der transformt, und du, geht's nur mir so oder sieht der dann nicht aus wie ein Evil-Lin-Roboter?
Ja, schon auch, ja.
Also,
aber kann ich glauben, würde nicht so passen, dass es absichtlich ist.
Für mich passt das auch irgendwie überhaupt nicht. Weil Evelyn haben wir vorhin gerade noch gesehen, nach ihrer Bekehrung schließt sie mit ihrer Vergangenheit, legt auch ihren Zauberstab ab und möchte ein einfaches Leben führen. Und mich hat es dann wirklich gewundert, wieso dann so eine Roboterfrau entsteht, die halt schon vom Gesicht her und von dem Helm und so sehr ähnlich der Evelyn ist.
Absolut zu hinten. Ja, bin ich gespannt. Ja, habe ich jetzt gar nicht so drüber nachgedacht, aber super Sache.
Und was ich krass erwähnt, finde, ist die Umwandlung von Skeletor in einen Tech-Hybriden. Also das wird spannend. Genau. Ja, und warum, Olli, wissen wir, dass Hordak da irgendwo seine Finger im Spiel hat?
Ja, weil ganz am Schluss sein Evil-Horde-Zeichen in Rot aufgeschienen ist.
Das leuchtet ganz kurz auf. Habe ich mich auch gefragt, warum hat Hordak sozusagen Technologie gewählt und nicht Magic? Er sollte doch eigentlich auch ein begnadeter Magier sein, hört man immer wieder. Aber da Da.
Aus welchen Kreisen?
Aber da dürfte er all in gegangen sein und gesagt haben, naja, das mit der Magie, ich setze mal auf Treeclops und auf seinen Tech-Kult.
Ja. Ja, auch das habe ich mich gefragt. Müsste man die Jungs vom Himalayischen Quartett fragen, die wissen da noch ein bisschen mehr Hintergrund. Ich glaube schon, dass der Horak auch so ein bisschen seinen technischen Hintergrund hat. Naja, wir hören uns einfach deren Review an. Da mache ich gleich Werbung dafür. Die kommt in zwei Tagen raus.
Er hat den Tech-Background in der She-Ra Princess of Power Serie, oder? Da ist er ja so. Ich habe die zwar nie gesehen, aber ja. Lass uns nicht spekulieren.
Dieter, bevor wir uns jetzt auf das Glatteis begeben, mach mal lieber Schluss hier. Ich sag, super Folge, super Folgen, super zweiter Teil der Revelations Staffel 1. Es war zwar vom Trailer her schon einiges vorweggenommen, gab trotzdem noch ein paar Überraschungen. Bisschen wenig He-Man vielleicht am Schluss auch wieder raus. Aber ich finde die ganzen Diskussionen und die ganzen Shitstorms, die im Vorfeld da nach dem ersten Teil der ersten Staffel entstanden sind, waren auch hier nach dieser, also sind vollkommen unbegründet, habe ich aber nach dem ersten Teil schon gesagt. Also ich finde, da ist jetzt schon einiges aufgedröselt worden und ja, es war halt eine Staffel und die ist halt in der Mitte unterbrochen worden. Bin gespannt, was da jetzt im Internet in Foren und in den Kommentaren so steht. Kommentiert auch ihr, wie ihr Revelations Teil 2 von der ersten Staffel gefunden habt bei uns. Das freut uns und ja, das ist gleichzeitig auch mein Fazit eigentlich.
Muss ich dir recht geben, also der ganze Aufbau in der ersten Hälfte der Staffel, der hat sich jetzt rentiert. Man muss sagen, es sind halt trotz, also He-Man und Skeletor, die stehen nicht im Mittelpunkt, nicht von der gesamten Season 1. Da gibt's auch andere ganz wichtige Charaktere und für mich ist es wirklich, die gesamte Season 1 ist so die Entwicklung von Teela, die Entwicklung von Evil-Lyn und auch natürlich schon auch die Entwicklung von Adam, wobei Adam ich da fast ein bisschen im Hintergrund sehe. Also es sind schon die zwei Frauen irgendwie im Mittelpunkt, sieht man an vielen Folgen. Ich erinnere mich, dass auch Evil-Lyn sehr, sehr im Mittelpunkt gestanden ist von Folge 4, dass da viel über sie erzählt wurde. Und es passt aber, es passt, es ist ja jetzt auch keine Serie für Kinder mehr, wo alles schwarz-weiß gezeichnet werden muss und wo man sagen muss, okay, es gibt einen Helden und einen Bösewicht. Es ist viel vielschichtiger, es ist wahnsinnig gut gelungen und jeder Charakter entwickelt sich weiter und überrascht auch. Wie gesagt, besonders hervorstreichen möchte ich da auch Man at Arms, den finde ich super gelungen, gerade weil er auch dann so doch auch irgendwie zerbrechlich und verletzbar dargestellt wird. Beastman ist ganz toll, wie er sozusagen da auch mitspielt und Evil-Lyn unterstützt in ihrer, sag ich mal, ja, Lossagung von Skeletor. Und ja, und im letzten Endes, Olli, läuft es dann auch wieder darauf hinaus, ganz, ganz starke Bindung auch zwischen Teela und Adam. Adam hat auch sich wieder finden müssen und Teela sowieso, aber man sieht auch in der letzten Szene, wo sie da so am Balkon vom Königspalast stehen oder halt auf dieser Terrasse, wo sie sagen, ja, we stick together.
Also, stimmt, ja. Das hast du jetzt nochmal schön auch nochmal herausgestrichen. Ich hoffe, wir konnten euch mit der Review dann auch noch den Horizont ein bisschen erweitern, vielleicht auch für diejenigen, die diese Review hören und im ersten Augenblick noch nicht ganz so überzeugt waren. Aber da ist ganz, ganz viel drinnen, ganz viel Liebe drinnen und auch ganz viel Vielschichtigkeit. Und das macht diese Serie sehr, sehr besonders und sehr speziell. Und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel, Dieter. Und ich verabschiede mich, überlasse dir wie gewohnt die letzten Worte und sage gute Nacht, denn es ist
es ist tiefe Nacht. Nacht, aber es hat Spaß gemacht und ja, auch ich verabschiede mich ganz, ganz herzlich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, hört wieder mal rein, wenn es heißt He-Man's Machtschädel. Ich hoffe, dass wir auch eine Season 2 von Masters Revelation irgendwann mal reviewen können und die spannende Frage beantworten, was macht Man-at-Arms eigentlich in seiner Pension? Aber das wird noch kommen und ja, dann bleibt nur noch zu sagen, liebe Leute da draußen, ihr habt es jetzt auch gesehen auf Netflix, Eternia ist nicht untergegangen und falls es doch irgendwann mal untergeht, dann erfährt ihr es genau hier bei He-Man's Machtschädel.